Der trockenste November aller Zeiten. Prima Klima oder was?
HR3-Thema der Woche.
In Bärbel Schäfer live.
Das Klima steht bei uns heute im Mittelpunkt. Weltklimakonferenz in Durban. Und bei uns zeigt sich das Wetter auch von der extremen Seite. Grund genug für ein Gespräch heute früh mit unserem HR-Klimatologen Tim Steger. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Wir beide sprechen über das Wetter, schauen ein bisschen auf die Trockenheit, die ja dramatisch ist und vielen Sorgen macht. Seit 130 Jahren ist, ich glaube, seit Beginn der Wetteraufzeichnung nicht mehr so trocken wie um diese Zeit. Woran liegt das?
Das Besondere, was wir jetzt in diesem Herbst erlebt haben, war eine Häufung von sogenannten Hochdruckwetterlagen. Man kann sich vorstellen, so ein Hoch, das ist wie so ein Stein, der in einem Bachbett liegt, und die Tiefs sind sozusagen in der Strömung von Westen, vom Atlantik kommen sie zu uns, müssen jetzt ausweichen, sind nach Süden und Norden ausgewichen. Im Mittelmeer gab es eben diese katastrophalen Starkregenereignisse. Bei uns ist kein einziger Tropfen angekommen. Das Besondere ist, dass es eben seit dem etwa 20. Oktober stabil diese Hochdruckwetterlage gab und entsprechend die Trockenheit eine Dimension angenommen hat, die wir hier im Herbst eigentlich normalerweise nicht kennen.
Ist es für Sie als Klimatologe eine spannende Situation?
Alles, was ein bisschen extrem ist und vom Normalen abweicht, ist spannend. Das Problem ist mit Extremen, sie kommen eben selten vor und lassen sich oft auch nicht so richtig einordnen. Deswegen können wir jetzt nicht sagen, das ist jetzt ein Trend, dass sich sowas jetzt häuft, sondern da es so selten ist, müssen wir es erstmal nur wahrnehmen, vermessen und vielleicht dann im Laufe der nächsten Jahre da vielleicht eine bessere Einschätzung dazu bekommen.
Also ausgetrocknete Flüsse, Waldbrände schon fast im Winter. Man fasst sich ja an den Kopf und sagt, ist das jetzt der Klimawandel?
Das ist eine Frage, die lässt sich leider nicht abschließend beantworten. Das Problem ist, dass Klima sich eben über lange Zeiten abspielt. Das heißt, es sind schleichende Trends und somit können wir einzelne Witterungen da schlecht einhängen. Es ist tatsächlich so, dass hierzulande sich solche stabilen Wetterlagen in den letzten Jahren etwas gehäuft haben. Wir hatten auch dieses Frühjahr schon so viel Trockenheit, auch April 2009, April 2007, das Sommermärchen 2006. Das sind tatsächlich Zeichen von Häufung solcher stabilen Wetterlagen. Inwieweit der Klimawandel da reinspielt, ist eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist.
Nun haben Sie vor unserer Sendung heute noch mal ganz klar gesagt, wenn man sich mit dem Wetter beschäftigt, da muss man auch immer so ein bisschen über das eigene Land, über den Tellerrand Deutschlands natürlich hinausschauen. In Durban tagt gerade die Klimakonferenz und Klimawandel ist natürlich eine globale Herausforderung. Was heißt das denn ganz konkret für unser Land? Kann man diese Ergebnisse, die wir jetzt haben über Wetter, in Verbindung bringen mit dem, was global passiert?
Also man muss eben sehen, dass beim Klima es auch verschiedene Ebenen des Verständnisses gibt. Unstrittig ist, dass es eben wärmer wird im globalen Mittel. Wenn man jetzt aber in die Regionen schaut, wird es schon ein bisschen komplizierter. Dann ist die Frage, wie ändert sich jetzt das Wetter? Wie reagieren Stürme? Werden die häufiger? Kann es mehr Dürren, mehr extrem Starkregen geben? Da ist das Bild schon unklarer. Aber tatsächlich erleben wir hier auch in Deutschland und Hessen eine Zunahme von Sommertrockenheit. Eigentlich auch Hitzewellen werden wohl häufiger werden. Und auch die Sturmhäufigkeit könnte zunehmen. Nur sind eben hier die Unsicherheiten etwas größer. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es bestimmt noch viele Überraschungen, die auch in Zukunft noch auf uns warten.
Aber liegt das eben daran, dass wir noch nicht genug Erfahrungswerte gesammelt haben? Also wir sagen jetzt, diese Trockenheit ist die erste seit so vielen Jahren. Aber trotzdem ist ja jede einzelne Beobachtung, die wir machen, das ergibt ja dann irgendwann eben auch ein ganz präzises Bild über dramatische oder wahrscheinlich dramatische Veränderungen.
Ja, das Besondere am Klima ist eben jetzt, dass wir sozusagen in einen Bereich reingelangen, den wir aus der Vergangenheit noch nicht kennen. Zum Beispiel am Ende der vergangenen Eiszeit vor etwa 10.000 Jahren, da hat sich das Klima auch komplett umgestellt und es gab im Übergang Phasen, in denen es plötzlich ganz schnell ganz kalt wurde, dann wieder warm. Mhm. Und wir leben seit den letzten 10.000 Jahren in einem extrem ruhigen und harmlosen Klima sozusagen. Aber keiner kann wissen, was passiert, wenn wir jetzt quasi von außen ein sogenanntes Forcing vorgeben. Das heißt, es wird immer wärmer, ob dann plötzlich auch nicht lineare sogenannte extreme Mechanismen plötzlich zutage treten. Ein Beispiel ist das Abschmelzen des arktischen Meereises.
Das Meereis ist sehr hell. Man beobachtet es.
Diese Eisfläche ist normalerweise sehr hell, reflektiert das Licht, es hält sich selber kalt. Wenn sie jetzt wegschmilzt, wird es dadurch zusätzlich wärmer und sie wird zusätzlich
weil
kleiner.
Weil weniger Reflektionsfläche
genau.
da ist.
Es ist quasi ein Teufelskreis, eine positive Rückkopplung und es ist durchaus auch im Bereich des Möglichen, dass diese Häufung von diesen Hochdrucklagen eventuell mit Umstellung der atmosphärischen Zirkulation in Zusammenhang steht, die jetzt reagiert auf Veränderungen in der Arktis. Da sind eben noch viele Fragezeichen, Möglichkeiten, die da potenziell drinstecken im System, aber so harmlos und ruhig, wie das Klima sich jetzt in den letzten 10.000 Jahren verhalten hat, wo die großen Zivilisationen entstehen
können. Das sagen
so
Sie,
harmlos wird
Tim
es wahrscheinlich
harmlos und ruhig. Trockenheit, Stürme, Tsunamis, also für uns ist das alles natürlich entsprechend dramatisch. Aber für einen Profi wie Sie im Vergleich zu den Jahrtausenden dann zurück, sehen Sie das natürlich mit einem anderen Auge. Herzlichen Dank für das Gespräch am Sonntagmorgen. HR-Klimatologe Tim Steger.
Gerne doch.
Es war der trockenste November aller Zeiten. Prima Klima oder was ist das Thema bei uns heute in der ersten Stunde von Bärbel Schäfer Live. Jetzt bin ich in der Tat im Gespräch mit Dr. Marcel Nikolaus vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Denn jedes Jahr erreichen uns Meldungen über neue Minusrekorde aus der Arktis. Und Sie waren dieses Jahr an Bord des Forschungsschiffes Polarstern in der Arktis und am Nordpol unterwegs. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ja, wir sprechen immer vom ewigen Eis. Was heißt das denn eigentlich? Wie alt ist das Eis in der Arktis?
Das Meereis in der Arktis, also das Eis, was sich aus gefrorenem Meerwasser bildet, ist in der Arktis zum großen Teil nur ein Jahr alt. Aber es gibt auch Teile, die sind bis zu 5-6 Jahre alt. Das nennen wir das Mehrjährigeis. Das Eis, was also mehr als ein Jahr überstanden hat. Und was wir jetzt beobachten, ist, dass die Menge dieses mehrjährigen Eises immer weniger wird und immer mehr Eis sich einfach im Herbst und Winter bildet und im Frühjahr und Sommer dann wieder abschmilzt, sodass große Teile und immer größere Teile der Arktis im Sommer kein Eis haben. Was immer noch heißt, dass Eis in der Arktis ist, aber halt wesentlich weniger, als es noch vor 10, 20 Jahren kann.
Also ein neues Phänomen, was Sie beobachten. Gibt es dafür schon eine Erklärung?
Die Erklärung liegt auf jeden Fall in dem Zusammenspiel von Atmosphäre, die wärmer geworden ist, die Lufttemperaturen, die sich erhöht haben, der Ozean, der sich verändert hat, der auch mehr Wärme trägt. Und insgesamt wird es in der Arktis wärmer und dadurch fängt das Eis früher an zu schmelzen, fängt später an sich zu bilden und es schmilzt insgesamt mehr.
Was bedeutet das dann für unser Klima? Denn das sind ja die Meldungen, die wir als Laien eben immer wieder lesen, das Abschmelzen der Polkappen. Was heißt das ganz genau dann?
Also man kennt ja den Effekt, wenn man auf eine Schnee- oder auf eine Eisoberfläche sieht, ist sie sehr weiß. Das heißt, sie reflektiert sehr viel Energie zuvor zurück in die Atmosphäre. Und wenn wir jetzt nun dieses Eis wegnehmen und durch den dunkleren, durch den blauen Ozean ersetzen, der deutlich mehr Energie aufnehmen kann, heißt das, dass wir durch das Reduzieren der Eiskappen diesen Effekt verstärken. Das heißt, wir schmelzen mehr Eis, dadurch wird es wieder wärmer, dadurch schmelzen wir wieder mehr Eis. Und so weiter. Das ist also so ein Zyklus, der sich immer weiter verstärkt.
Ein sich selbst vernichtender Zyklus ist das ja im Grunde.
Genau.
Also es wird letztendlich dann mit jedem Jahr weniger werden. Wenn uns das fehlt, was heißt das für unser Klima?
Das heißt zum Beispiel, dass sich auch die Atmosphäre darauf einstellt, dass zum Beispiel Luftmassen, Wolken und Stürme andere Zugbahnen nehmen und damit auch sich in unseren Breiten hier in Europa und insbesondere in Nordeuropa, in Russland, in Nordamerika, ja, das Klima und damit auch das tägliche Wetter verändern kann, weil einfach der Transport des Wetters sich verändert. Und wir können heutzutage nicht mit Sicherheit sagen, ob diese Beobachtungen, die wir in den letzten Jahren jetzt hier gemacht haben, viele Leute sagen, dass die Winter besonders kalt oder die Sommer besonders anders sind, ob das jetzt ein direkter Zusammenhang ist. An diesen Fragen arbeiten wir noch, aber das sind auf jeden Fall Effekte, mit denen wir rechnen müssen, dass es einen Zusammenhang gibt.
Und warum kann man das noch nicht hundertprozentig sagen? Weil die Forschung noch nicht lang genug andauern oder woran liegt das?
Weil wir dazu längere Zeitserien brauchen. Wir sind erst seit Ende der 70er, Anfang der 80er in der Lage, diese Sachen zum Beispiel großskalig mit Satelliten zu beobachten. Und da sind einfach unsere Beobachtungszeitserien nicht lang genug. Und die Zeitserien, die wir haben, zum Beispiel von Wetterstationen, die schon seit 100 Jahren oder mehr betrieben werden, das sind nur wenig vereinzelte Punkte.
Mhm. Nun kennen wir ja die Polarregionen höchstens aus dem Fernsehen. Können Sie uns vielleicht noch mal ganz kurz beschreiben, die Schönheit auch dieser Region, weil Sie waren auf dem Schiff, Sie waren dort 8 Wochen und als Forscher der Meereisphysikgruppe wird das sicherlich noch ein paar Mal passieren. Wie ist das da?
Als allererstes ist es sehr faszinierend. Man hat riesige weite Flächen, könnte man erstmal sagen. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht man eine große Vielfalt von verschiedenen Eisformationen, Eisstrukturen. Wir waren ja im Sommer da, dass sehr viel Wasser an der Oberfläche steht. Das ist Schmelzwasser vom Schnee, der im Winter auf das Eis draufgefallen ist, der dann Tümpellandschaften bildet. Diese Tümpellandschaften, die können je nachdem, wie dick das Eis darunter, darüber ist, verschiedene Farben annehmen. Wir haben das Phänomen, dass die Sonne natürlich, wenn wir im Sommer dort sind, die meiste Zeit gar nicht untergeht. Das heißt, sie zieht den ganzen Tag am Horizont, oft in einer Art Dämmerlicht, ihre Kreise. Das heißt, man hat ganz andere Lichtverhältnisse, als wir sie hier aus Deutschland zum Beispiel gewohnt sind. Es gibt natürlich eine Tierwelt, die man beobachten kann. Das ist immer ein Highlight, wenn man auf dem Schiff ist. und zum Beispiel Eisbären oder Robben auf dem Eis, die dann neugierig ans Schiff herankommen. Also diese Eindrücke, die
Also das ist für Sie auch noch was Besonderes, das berührt Sie auch noch?
Ja, auf jeden Fall. Dafür gibt es sogar an Bord Durchsagen, damit auch alle Leute, die im tiefen Bauch des Schiffs ihre Labore haben, einfach mal die Gelegenheit haben, rauszukommen und auch mal ein schönes Foto davon machen können. Auch die Geräusche, wenn ich in Polarstern vorne sehr weit im Bug arbeite, das Schiff bricht ja das Eis, diese unglaubliche Krach, der dabei entsteht. Wenn das Schiff gegen die Eisschollen prallt, diese Eisschollen wegdrückt, die nach unten wegtauchen und man guckt dann hinten aus dem Schiff und sieht so eine schmale Rinne, offenes Wasser, die man hinter sich herzieht.
Oh, das klingt schon sehr poetisch. Herzlichen Dank für diesen Eindruck in Ihre wunderbare Arbeit. Vielen Dank für das Gespräch.
Jo, bitte gerne.
Wir werfen heute in der ersten Stunde einen Blick auf den Klimawandel und die Öffentlichkeit erwartet natürlich, dass die Konferenz, die Weltklimakonferenz in Südafrika, ein neues Klimaschutzabkommen mit ambitionierten Minderungszielen für alle Staaten liefert. Und ich bin jetzt im Gespräch mit der preisgekrönten Journalistin Eva Goris. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, Sie haben ein Buch geschrieben zusammen mit Klaus-Peter Hutter. Das trägt den Titel Die Erde schlägt zurück. Nun die Frage, machen Sie uns denn Hoffnung bezüglich der Klimakonferenz in Durban, dass dort positive Ergebnisse zutage kommen?
Also ich will mal ganz provokant fragen, haben große Konferenzen schon mal wirklich was gebracht? Aber der Mensch ist ja nicht dumm und er müsste ja schon längst erkannt haben, dass er eine Verpflichtung hat und eine Verantwortung für unseren Planeten übernehmen muss. Und muss auch erkannt haben, dass so fossile Brennstoffe, klimaschädliche, mittelfristig zu Ende gehen. Also die müssen in die Puschen kommen.
Also die Zeit wird knapp, in der Tat. Das haben Sie in Ihrem Buch, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird, ja auch beschrieben. Sie werfen einen Blick in die Zukunft, 10, 20, 30 Jahre voraus. Nun haben wir vorhin in der Sendung darüber gesprochen, dass der November eines der trockensten war, 2011 als eines der wärmsten Jahre eingehen wird seit der Wetteraufzeichnung. Was beobachten Sie denn als Umweltjournalistin? Was kommt alles auf uns zu?
Also es ist nicht ungewöhnlich, dass wir Wetterextreme haben. Wir haben schon in den letzten 10, 15, auch 20 Jahren Extreme überall auf der Welt, langanhaltende Dürren. Und nichts anderes war im Übrigen der November. Der November war eine Dürre. Wir haben Stürme, lähmende Hitzewellen, Überschwemmungen jetzt in Norditalien, können Sie sich erinnern, das rennt zwar alles sehr schnell an uns vorbei, aber wir leben ja schon mit diesen Wetterextremen.
Warum haben immer noch so viele Menschen das Gefühl, das ist nicht unser Problem? Woran liegt das?
Ach, das ist eine gute Frage. Es ist ja viel einfacher, sich in die kuschelige Ecke zurückzuziehen und Scheuklappen zu tragen und nicht genau hinzuschauen. Ich habe auch manchmal das Bedürfnis. Und jetzt im Augenblick ist alles auf einen anderen Fokus gesetzt. Was ist denn mit dem Euro? Mein erspartes Geld? Ist das in Gefahr? Also wir sind schon sehr ich-bezogene Wesen.
Aber trotzdem werden diese Scheuklappen uns ja bald von Orkanen weggepustet und die kuschelige Ecke wahrscheinlich mit Überschwemmungen weggespült. Machen Sie uns doch noch mal deutlich, warum Ihr Szenario, was Sie in Ihrem Buch Die Erde schlägt zurück für das Jahr 2035 beschreiben, keine Fiktion ist.
Also ich reise jetzt mal gedanklich mit Ihnen nach Bangkok. Können Sie sich erinnern, was da vor nicht allzu langer Zeit passiert ist? Die Stadt ist quasi abgesoffen. Mhm. Und wenn man jetzt mal überlegt, wie viele Millionen Menschen direkt am Meer liegen. Über 2 Millionen Küstenbewohner würden ihre Heimat verlieren, wenn das Meerwasser ansteigt. Denken Sie nicht nur Bangkok, da ist Bombay, Kalkutta, Karachi, Shanghai, Hongkong und auch Lower Manhattan in New York. Heißt nicht deshalb nur Lower Manhattan, weil sich so geil anhört, sondern das liegt einfach tief.
Und was hieße das für Europa?
Naja, was heißt das für Europa? Wenn Sie plötzlich nasse Füße kriegen und Sie haben zauberhafte Kinder, dann überlegen Sie sich erstmal, wo gehe ich denn jetzt hin, um mein eigenes kleines bisschen Leben und das meiner Familie in Sicherheit zu bringen. Und da ist der Blick natürlich nach Europa und nach Deutschland gerichtet. Und wir haben ja jetzt schon indirekte Klimaflüchtlinge. Denken Sie, die ganzen armen Menschen, die auf Lampedusa in Winzlingsbooten anlanden, Da sagen wir mal, es sind Armutsflüchtlinge, aber die können nichts mehr anbauen. Das sind indirekt auch schon Klimaflüchtlinge.
Also wenn der Wasserspiegel steigt, wenn es immer mehr Klimaflüchtlinge geben wird, dann heißt das doch auch, dass es künftig Auseinandersetzungen zwischen den Staaten im Kampf um Land, um Wasser, um Ressourcen, all das dann auch geben wird.
Genau so. Das ist auch schon Realität. Ich bin immer wieder erschrocken, dass dieses Szenario 2035 in einigen Teilen unserer Erde ja schon Realität ist. Kriege um Wasser haben wir im Nahen Osten ja auch schon. Wir haben schon Verteilungskriege.
Das heißt, wir sind fast am Ende unseres Gespräches. Die Konferenz tagt noch bis zum 9. Dezember. Sie sind nicht richtig optimistisch und man könnte eigentlich Ihr Szenario 2035 auch schon auf 2015 datieren. Wie ist denn jetzt der Ausblick? Nicht sehr schön.
Also ich bin ein positiver Mensch, bin ich wirklich. Und ich hoffe einfach, der Mensch hat es bisher immer geschafft, aus großen Problemen irgendwie rauszukommen. Ich baue auf die Intelligenz der Wissenschaftler, ich baue sogar komischerweise auf die Intelligenz der Politiker. Und ich hoffe, dass wir nicht eines Tages von einer Diktatur der Sachzwänge ausgeliefert.
Aber trotzdem hat man das Gefühl, wenn man das Buch zu Ende gelesen hat, die Erde schlägt zurück, man muss auch selbst etwas verändern und anfangen in seinem Umfeld. Ist das ein wirklich nützlicher Schritt oder würden Sie sagen, der ist zu klein?
Naja, er ist klein, aber besser einen kleinen Schritt machen als gar keinen Schritt. Ich persönlich habe da einfach auch ein besseres Gewissen, wenn ich weniger Fleisch esse. Die Fleischproduktion kostet sehr viel CO2-Ausstoß. Wenn ich mit dem Auto nicht fahre, sondern laufe, tut meiner Gesundheit auch gut. Also man kann schon ein bisschen mehr nachdenken. Ich muss auch nicht dreimal im Jahr in die Karibik fliegen oder was weiß ich, von Hamburg nach München fliegen. Alles das hilft einem selber. Aber wenn man dann so nach China schaut, der Wachstum da explodiert, nach Indien und so. Ja, es muss global was passieren, keine Frage.
Sagt die Umweltjournalistin Eva Goris und Autorin des Buches zusammen mit Klaus-Peter Hutter, Die Erde schlägt zurück, wie der Klimawandel unser Leben verändert. Gruß nach Hamburg. Vielen Dank für das Gespräch,
Gruß
Eva Goris.
Zurück, danke.
Tschüss.
Tschüss.
Seit Montag sitzen Vertreter aus 194 Staaten bei der 17. UN-Klimakonferenz in Durban zusammen und diskutieren darüber, wie sich die Erderwärmung bremsen lässt. Denn Ende 2012 läuft das Kyoto-Protokoll zur Begrenzung des weltweiten CO2-Ausstoßes aus und für die Zeit danach wird in Durban über eine Folgevereinbarung verhandelt. Dieser Klimagipfel ist also sehr, sehr wichtig und ich bin jetzt im Gespräch mit dem Experten und Referenten für Klima- und Energiepolitik der Heinrich-Böll-Stiftung, Georg Kössler. Der ist nämlich in Durban vor Ort. Guten Morgen, Herr Kössler.
Hallo, guten Morgen nach Deutschland.
Ja, Halbzeit in Durban bei der Konferenz. Wie fällt denn Ihre Halbzeitbilanz aus?
Also es ist eigentlich ganz spannend, weil es total offen ist. Seit gestern gibt es einen 130-seitigen Verhandlungstext, ganz dicken Text, den wird wahrscheinlich kein Minister lesen, verstehen oder kritisch hinterfragen können. Die Experten sitzen jetzt gerade zusammen und versuchen so Pakete zu schnüren, zwischen denen dann die Minister und Präsidenten nächste Woche entscheiden können. Und gleichzeitig wird trotzdem noch an über 50 Kernfragen parallel verhandelt. Also ist alles ganz offen noch.
Die Klimakonferenz in Kopenhagen 2009 hinterließ Frustration und Zweifel an der Sinnhaftigkeit von UN-Konferenzen. Cancun, damit kam ein bisschen des Vertrauens in diesen multilateralen Verhandlungsprozess zurück. Also worüber wird denn jetzt im Einzelnen noch gerungen, wenn Sie sagen, ein 130 Seiten dickes Papier? Können Sie ein paar Beispiele nennen? Was sind die Kernpunkte?
Na klar, also es gibt die großen Punkte, vor allem, ob das Kyoto-Protokoll weitergeführt wird, wie es weitergeführt wird und dann, wie ein Vertrag entworfen wird, in dem alle mitmachen, auch die USA, auch die Länder des globalen Südens. Und da wird immer gesagt, wir kriegen das eine nur, wenn es das andere gibt. Und ein Detail zum Beispiel ist der internationale Transportsektor, das ist ganz spannend, die sogenannten Bunkers. Also wenn ich von Berlin nach Durban fliege, entstehen CO2-Emissionen oder wenn ein Schiff von Bremerhaven nach Bangkok fährt und die werden zurzeit von niemandem wirklich reguliert und können nicht begrenzt werden. Und da wird versucht, einen Mechanismus zu finden, wo auch der globale Süden nicht benachteiligt wird. Das ist wahnsinnig kompliziert. Kann man mit Rabattmechanismen zum Beispiel was machen. Und da gibt es zurzeit noch 8 Vorschläge. Und allein dazu ist es, sind viele Dutzenden von Seiten, Text werden dazu produziert. Ist also ganz, ganz viel Text. Und im Endeffekt, wenn die Minister nicht zustimmen und sich nicht einigen können, war das war das vielleicht umsonst.
Wie stehen denn die Chancen auf Zustimmung? Denn darauf hoffen ja alle. Also es gibt viele, die sehr pessimistisch sind und sagen, es wird keine Einigung geben. Merkt man denn schon eine Tendenz, eine Grundstimmung? Wollen sich alle einigen? Denn die Zeit rennt uns ja ein bisschen davon in puncto Klima.
Ja, die Zeit rennt davon und trotzdem wird diskutiert, wie viel Zeit wir eigentlich noch haben. Weil grundsätzlich ist es ja, je später wir anfangen, etwas zu machen, desto steiler müssen die Emissionen einfach sinken. Und das ist problematisch, es wird soziale Umwerfungen geben. Und jetzt hat Indien relativ überraschend gesagt, sie wollen erstmal 2015 abwarten, da soll es einen sogenannten Review-Prozess geben, ein Prozess, der alles nochmal überprüft, ob das politisch Mögliche und das wissenschaftlich Nötige denn übereinstimmen, wo wir eigentlich schon jetzt wissen.
Aber das klingt nochmal, Entschuldigung, wenn ich da nochmal nachhake, nach Zeitgewinn, weil Indien gehört ja mit zu den 5 Ländern, die für die Hälfte des weltweiten Kohlendioxidausstoßes verantwortlich sind, zusammen mit China, USA, Russland und Japan. Und die wollen jetzt nochmal Zeit schieben?
Genau. Und Indien macht es leider nicht so pfiffig wie zum Beispiel die Chinesen, die gesagt haben, ab 2020 können sie sich jetzt auch vorstellen, dass sie verpflichtende Reduktionsziele annehmen, was eigentlich ganz revolutionär ist, aber halt erst ab 2020. Also wir sehen auf Seiten dieser großen Schwellenländer jetzt auch eine Taktik auf Zeit zu spielen, was auch daher rührt, dass sie einfach sagen, der Norden und vor allem die USA, die machen halt einfach nicht mit.
Aber warum spielen die denn auf Zeit? Was ist das Argument Chinas oder Indien zu sagen, wir spielen auf Zeit?
Es geht darum einfach, dass sie weiterhin sie wollen das Kyoto-Protokoll verlängert haben, weil sie darunter keine Verpflichtungen haben. Da gibt es zwei Anhänge zum Kyoto-Protokoll. Im einen sind die Länder des Nordens, im einen die Süden. Und diese großen Länder, diese Schwellenländer, obwohl sie so viel emittieren, sind in diesem zweiten Anhang und haben keine Verpflichtungsreduktion. Und da sagen sie, das soll erstmal weitergeführt werden, weil wir uns hier noch entwickeln wollen. Obwohl es natürlich auch in China und in Indien eine rasant wachsende Mittelschicht gibt, die auch viel emittiert. Also eine Frage von Gerechtigkeit auch und wie die sich intern organisieren. Und sie sagen einfach, wir brauchen mehr Zeit.
Aber nun ist es ja so, es ist eine große Diskussion eben zwischen diesen riesigen Industrienationen, aber auch den vielen, vielen kleinen Staaten, die jetzt eben auch schon diesen Klimawandel zu spüren bekommen. Können die Kleinen in ihrer Kombination und Solidarität nicht Druck ausüben auf die Großen?
Also das Schöne an der UN ist ja, dass alle mitreden können, alle eine Stimme haben. Deshalb sollte man meinen, die Kleinen, weil die eine Mehrheit sind, können viel machen. Die kleinen Staaten, so wie so eine Insel wie Tuvalu, sind auch traditionell Verbündete von uns Umwelt-NGOs. Ja, wenn wir eine Idee haben, dann gehen wir mit denen mal Kaffee trinken und dann taucht vielleicht was im Verhandlungstext auf, was dann aber meistens halt wieder herausverhandelt wird. Mit dem Argument, ist nicht dieser kleine Kompromiss besser als nichts, wird ganz viel vom Tisch gefegt, was die kleinen Staaten und was wir wollen. Und deshalb ist deren Gewicht leider viel zu gering. Bolivien hat sich in Cancun hingestellt und hat als einziges Land gesagt, das ist uns nicht genug, dann wollen wir lieber nichts. Und das wurde überstimmt. Das hätte man mit den USA nie gemacht. Und nach Cancun wird das wahrscheinlich sich kein kleiner Staat mehr trauen.
Georg Kössler, Sie sind in Durban. Viel Kraft und Geduld für den zweiten Teil der Konferenz und herzlichen Dank für dieses Gespräch am Sonntagmorgen.
Na klar.
Grüße.
Mehr Themen, mehr Gespräche, mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin.
HR3.